Bitte segne die Zeit jetzt, dein Reden durch den John, rüst du ihn aus und ja, mach du uns weise zuzuhören. Amen.
Habt ihr schon einmal diesen Gedanken gehabt, vielleicht nach bestimmten Umständen nochmal von vorne beginnen zu wollen? Alles irgendwie rückgängig zu machen und von vorne zu beginnen. Also ein Neuanfang, vielleicht sogar ein Neuanfang im Leben. Also viele würden sagen, wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, dann würde ich alles anders machen. Oder zumindest würde ich die Dinge anders angehen. Manche Sachen einfach anders angehen und anders machen. Ich erinnere mich an meine Schulzeit und da haben meine Hefte nicht besonders gut ausgesehen, muss ich zugeben. Entweder waren sie befleckt oder mit vielen Fehlern, die rot markiert waren. Jedes Mal, wenn ein Heft dann zu Ende geschrieben war, musste ich, oder besser gesagt, durfte ich ein neues Heft dann kaufen. Ein neues Heft, das sauber war, ohne Makel, komplett weiß, ja, vielleicht sogar liniert, aber ohne Fehler. Unbefleckt. Das war irgendwie etwas Besonderes und ein besonderer Moment. Und ich denke, viele von uns würden sich so etwas wünschen. Einen Knopf, auf den man drückt, um alles wieder rückgängig zu machen und von vorne zu beginnen. Ein Neuanfang. Nur leider ist das nicht möglich. Und unter bestimmten Umständen ist es in der Beziehung zu Gott auch so. Wenn wir erkennen, wer Gott ist, wie heilig er ist und wie wir sind, wie sündhaft wir sind, dann haben wir so eine Art Schmerz in der Seele, irgendein Bedauern. Und wir möchten irgendwie alles rückgängig machen, nochmal von vorne beginnen. Und Gott gibt uns diese Chance. Gott gibt diese Chance für einen Neuanfang jeden Menschen. Und das ist eben eine gute Botschaft. Und das, was heute hier geschieht, bei der Taufe, ist, ja, man könnte sagen, ein Sinnbild dafür. Und die zwei Täuflinge, die in das Wasser der Taufe hineinsteigen werden, zeigen dadurch, dass sie in ihrem Inneren eine Veränderung vollzogen hat und sie einen Neuanfang starten können, ein Leben mit Gott. Nun, zur Taufe gibt es aber unterschiedliche Meinungen. Wenn wir die Praxis anschauen, der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende vielleicht, dann merken wir, dass es doch unterschiedlich ist zu dem, was in der Bibel drinnen steht. Und viele stellen sich die Frage, was ist die Taufe wirklich? Was hat es für eine Bedeutung? Und das wollen wir uns heute anschauen. Die Bedeutung der christlichen Taufe. Und ich habe bei der Vorbereitung eher die Elberfelder Übersetzung und die Schlachter Übersetzung verwendet. Also wenn ich die Bibelverse hier anführe, dann sind es meistens die Elberfelder. Und wo es dabei steht, ist es die Schlachter, weil es einfach besser zeigt, besser die Bedeutung zeigt. Und zunächst wollen wir uns einmal die geschichtliche Entstehung der Taufe ansehen und dann schauen, was im Neuen Testament über die christliche Taufe gesagt wird. Taufen kommt aus dem griechischen Wort baptizo oder baptizo. Und es bedeutet so viel wie eintauchen, untertauchen, aber auch waschen oder begießen. Und das Wort wurde nicht nur für die Taufe natürlich verwendet, sondern auch woanders. Zum Beispiel, wenn ein Stoff beim Färben in ein Färbemittel hineingetaucht wird. Wenn man dann das Stoff wieder rauszog, dann hat es eine bestimmte Farbe, die gewünschte Farbe. Und ähnlich wird es sein bei unseren Täuflingen heute, wenn sie in das Wasser hineinsteigen und dann wieder rauskommen, ja, dann bekommen sie sozusagen einen neuen Anstrich, könnte man sagen. Nun, in der Bibel lesen wir das erste Mal über eine Taufe im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, und zwar in Verbindung mit Johannes dem Täufer. Allerdings scheint es aus anderen geschichtlichen Quellen so zu sein, dass seine Taufe bereits so circa 200 Jahre vorher bei den Juden praktiziert wurde. Das finden wir in der Bibel nicht. Und zwar wurden da Menschen aus anderen Nationen getauft, um dem Volk Gottes hinzugefügt zu werden. Das war die Proselytentaufe. Man nannte es die Proselytentaufe. Was war geschehen einige Zeit, also vor Jesus, hatten die Juden nämlich begonnen, ihren Glauben unter den Nationen bekannt zu machen. Und einige aus den Heiden oder von den Nationen wollten sich diesen Glauben genauer anschauen, wollten mehr darüber wissen und gingen natürlich zu den Synagogen und schauten sich das an. Sie mochten diesen Glauben und wollten dazugehören. Sie wollten zum Judentum konvertieren. Nur leider war das nicht möglich, denn nur Israeliten oder nur die Nachkommen Abrahams durften dazugehören und konnten dazugehören. Das waren die echten, die richtigen Juden und hatten eben auch diese Religion. Andere konnten nicht dazugehen. Also haben sich die Juden etwas einfallen lassen. Und zwar eine Reihe von Zeremonien, durch die es dann möglich geworden ist, dass auch Menschen aus anderen Nationen zum Judentum konvertieren konnten. Und dabei mussten sie den Glauben der Juden genauer kennenlernen und erlernen. Also zusammen mit den Ritualen und mit dem Gesetz. Und diejenigen, die alle Zeremonien mitmachten, also auch sogar die Beschneidung, die wurden eben Proselyten genannt und wurden dann in die Gemeinde oder wurden dann zum Volk Israel hinzugefügt. Und warum Proselyten? Proselyten kommt aus dem griechischen Proselytos und bedeutet so viel wie Hinzukommender. Nun, dabei, bei diesen Zeremonien war es so, dass die Menschen aus den anderen Nationen nicht einfach nur den jüdischen Glauben annahmen, sondern es geschah da viel mehr, es war viel radikaler. Sie mussten nämlich ihr altes Leben komplett hinter sich lassen. Das heißt, wenn sie vorher Grieche waren, dann waren sie es jetzt nicht mehr. Wenn sie vorher einen römischen Namen hatten, weil sie eben vorher Römer waren, dann mussten sie diesen Namen ablegen und einen jüdischen Namen annehmen. Sie mussten ihre Nationalität aufgeben, ihre Staatsbürgerschaft, um eben zum Judentum zu konvertieren, um eben dem Volk Gottes zu Israel zu gehören. Und eines dieser letzten Zeremonien war eben eine Taufe, die Proselytentaufe, die genau das eben anzeigte. Durch das Untertauchen ins Wasser hinein zeigten sie, dass der alte Mensch verschwunden war, dass sie gestorben waren sozusagen. Und beim Auftauchen zeigten sie dadurch, dass sie als neuer Mensch, als neuer Jude auftraten und zum Volk Gottes dazugehörten. Das war eben so die letzte Zeremonie. Nun, das scheint so ungefähr die Praxis gewesen zu sein. als Johannes der Täufer auf die Bildfläche kam, in Matthäus Kapitel 3. Und da finden wir natürlich gleich die Johannestaufe. Johannes der Täufer war ein starker Prediger. Er kam im Geiste Elias und er war auch ziemlich schräg angezogen, also so ähnlich wie ein Prophet aus dem Alten Testament. Mit Kamelhaar und so weiter. Also es war, glaube ich, sehr, sehr beeindruckend für die Menschen damals. Und er verwendete kraftvolle und starke Worte. Seine Botschaft war sehr brisant. Er predigte nämlich hauptsächlich aus dem Jesaja-Buch vom Propheten Jesaja und predigte, dass die Menschen durch ihre Sünden von Gott getrennt wurden und auch damals getrennt waren. Im Wesentlichen sagte er aber, dass sich das Volk Gottes, also Israel, die Juden, sich durch ihre Sünden von Gott entfernt hatten und nicht mehr zum Volk Gottes gehörten. In Jesaja 59, Vers 2 lesen wir, und da sagt Gott durch Jesaja: Eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Also auch wenn die Juden, wenn das Volk Israel von Abraham stammen, Nachfolgen Abrahams waren, gehörten sie nicht mehr zum Volk Gottes. Gott hatte sie verstoßen. Der Grund war ihre Sünden, ihr sündhaftes Verhalten. Und so verkündete Johannes eben genau das, eine Taufe der Buße oder zur Buße, damit sich die Menschen, die Juden, taufen lassen, dabei Buße tun, also ihre Sünden bekennen und zu sagen: Ja, Gott, wir sind mit dem einverstanden, was du sagst, es stimmt, wir sind sündig und wir wollen zu dir umkehren. Also eigentlich vollbrachten sie genau das, was einige Zeit davor auch die Proselytentaufe war und was die Praxis der Proselytentaufe war. Als Juden mussten sie nämlich genau das tun. Sich als Nationen sozusagen ausgeben, weil sie nicht mehr zum Volk Gottes gehörten, sich taufen zu lassen, um so wieder in das Volk Gottes aufgenommen zu werden. Und das war eben diese brisante Botschaft von Johannes. Und diese Botschaft hat natürlich ganz Israel aufgerüttelt und deswegen kamen auch so viele Menschen und wollten sich taufen lassen. Und zu dieser Zeit kam auch Jesus, um sich taufen zu lassen. So kommen wir jetzt zur Taufe Jesu. Und damals war Jesus nicht so bekannt. Und er wollte unbedingt von Johannes getauft werden. Doch Johannes wusste genau, dass Jesus nicht gesündigt hatte. Warum sollte er eine Taufe der Buße über sich ergehen lassen? Er hatte nichts Falsches gemacht, nichts Schlechtes, er hatte sich nicht von Gott entfernt. Jesus gehörte noch zum Volk Gottes. Jesus war Gott. Jesus wollte aber unbedingt getauft werden. Und so sagte in Matthäus 3, Vers 15, dass es notwendig sei, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Steht da. Als Jesus sich am Wasser angestellt hat, als er sich in die Reihe des Sünder eingeordnet oder eingereiht hat, dann zeigt er dadurch, dass er sich mit den Menschen, mit den Sündern identifiziert. Er machte sich eins mit den Sündern. Und dadurch zeigt er, dass er die Sünden der ganzen Welt, aller Menschen auf sich nimmt. In 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 5 und 6 sagt Paulus, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Jesus ist auf die Welt gekommen, um sich mit uns Menschen, mit den Sündern zu identifizieren und diese Sünden auf sich zu nehmen, damit ans Kreuz zu gehen, um zu sterben, um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Es musste ein reines Opferlamm dafür geopfert werden, als Sühneopfer. Und diese Position, diese Stellung nahm Jesus ein, an unserer Stadt. Er hat sich also eins gemacht mit den Sündern. Und diese Dinge, die ich bis jetzt gesagt habe, sind enorm wichtig fürs Verständnis der christlichen Taufe. Also das war ein wenig der geschichtliche Kontext und der Hintergrund. Und nun kommen wir zur christlichen Taufe im Neuen Testament und was wir darin finden. Also wir haben gesehen bei den Proselyten, dass es ein Bruch mit der Vergangenheit war, dass sie eben eingetaucht worden sind ins Wasser, um sozusagen ihren alten Menschen hinter sich zu lassen, dem alten Menschen zu sterben und als neuer Mensch zum Volk Gottes hinzugefügt zu werden. Dann haben wir gesehen, dass Johannes eben gepredigt hat, dass nicht nur die Heiden die Buße notwendig hatten, sondern auch die Juden selbst, weil sie eben durch ihre Sünden nicht mehr zum Volk Gottes gehörten. Sie mussten sich also taufen, um wieder dazuzugehören, um Buße zu tun. Und dann haben wir gesehen, dass Jesus sich in dem, dass sich hat auch taufen lassen von Johannes, dass er sich mit uns Sündern, mit uns Menschen identifiziert hat, um einfach die Sünde auf sich zu nehmen. Und im Neuen Testament finden wir zumindest drei Antworten auf die Frage nach der Bedeutung der christlichen Taufe. Und die erste ist, die Taufe ist ein Gehorsamsschritt gegenüber Jesus. Nach der Auferstehung Jesu sagte Jesus in Matthäus 28, ab Vers 18, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und ebenso sagt er in der Parallelstelle Markus 16, Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Aus diesen zwei Versen zumindest erkennen wir, dass Jesus das Verkündigen des Evangeliums und die Taufe angeordnet hat. Und seine Jünger, die Apostel, haben das dann auch ausgeführt. Also wir lesen in der Apostelgeschichte, dass sie genau das getan haben. Jesus war ihr Herr und er gehorchte auf das, was er sagt. Er gehorchte ihm oder sie gehorchten ihm. Und wir lesen natürlich von Philippus, von Petrus, von Paulus in der Apostelgeschichte, das Evangelium verkündeten und die gläubig gewordenen dann tauften. Also sie haben das wirklich in der Praxis umgesetzt. Und wenn wir das anschauen und anschauen, wie die Praxis eben war, dann sehen wir, dass das Wort immer verkündigt wurde, das Evangelium immer verkündigt wurde. Dann nahm man Menschen dieses Evangelium, diese gute Botschaft von Jesus Christus an, über die Vergebung der Sünden und ihn als Retter. Und als Zeichen, dass sie an Jesus glaubten, ließen sie sich taufen. Und daraus sehen wir, dass es dass diese Ereignisse eigentlich Schritte zur Taufe darstellen. Dass es immer drei Schritte zur Taufe darstellen. Also erstens die Verkündigung, beziehungsweise das Hören der guten Botschaft über Jesus Christus. Dann zweitens das Annehmen dieser Botschaft, beziehungsweise der Glaube an Jesus. Und drittens das Bezeugen des Glaubens in der Taufe. Und all diese Ereignisse finden wir immer in dieser Reihenfolge. Und keines von diesen fällt irgendwo. Also nirgendwo in der Bibel finden wir eine andere Reihenfolge und auch keines fällt. Und darum ist es auch wichtig, dass wir verstehen, dass nur so Menschen getauft werden können, wenn sie das Wort Gottes hören, wenn sich etwas in ihrem Inneren tut, wenn eine Veränderung stattfindet. Und dann diese Menschen das in der Taufe bezeugen. Darum taufen wir auch keine Kleinkinder oder Babys. Man kann Babys jetzt die Botschaft nicht verkündigen. Man kann es schon, aber sie verstehen es nicht. Außerdem können sie sich nicht bewusst für Gott entscheiden. Keine bewusste Entscheidung treffen. Darum taufen wir keine Kleinkinder, sondern wir halten uns an der Glaubenstaufe. Und taufen eben Menschen, die mündig sind und das verstehen. Also, die Taufe wurde von Jesus angeordnet und es stellt einen Gehorsamschritt dar. Das finden wir zunächst einmal im Neuen Testament. Weiters ist die Taufe auch ein Zeugnis und ein Bekenntnis. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, in Kapitel 3, Vers 21, und hier lese ich aus der Schlachtübersetzung, weil es so die einzige Übersetzung ist, die das, was ich sagen will, noch besser hervorhebt. Und da geht es darum, dass er vorher sagt, dass er redet über Noah und seine Familie, die hindurch, durch das Wasser hindurch gerettet worden sind. Und dann schreibt er ihm in Vers 21, das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinne rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Die Taufe ist also nicht ein Abtun der Unreinheit. Das Wasser der Taufe ist keine Reinigung der eigenen Sünden. Also das versucht er hier klarzustellen. Also wenn die Täuflinge jetzt hier in das Wasser hineinsteigen, dann werden sie nicht jetzt von ihren Sünden, oder ihre Sünden werden nicht jetzt abgewaschen. Das ist auch gar nicht möglich, denn die Bibel sagt etwas anderes. Sagt nämlich, dass Jesu Blut uns von unseren Sünden reinigt und nicht irgendein Wasser. Sondern die Taufe, das Wasser ist ein Symbol. Es ist ein Zeichen dafür, was vorher schon geschehen ist. Es zeigt nämlich, dass vorher eine Änderung im Inneren stattgefunden hat und dass Jesus diese Reinigung bereits vollzogen hat. Also noch vor der Taufe. Und die Reinigung erfolgt durch das Blut Jesu. Das sagt Petrus auch ein paar Kapitel vorher, in Kapitel 1, Vers 18. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Die Taufe ist also ein Sinnbild. Die Taufe ist ein Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu. Also die Reinigung hat vorher stattgefunden, vor der Taufe. Die Taufe ist also ein Zeugnis dafür, was vorher schon geschehen ist. Und das Wort Zeugnis ist hier der Schlüssel und besonders wichtig. In Matthäus 10, Vers 32 sagt Jesus selbst, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, Zudem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wir sollten uns also nicht vor Menschen fürchten. Keine Menschenfurcht, sondern eher Gottesfurcht. Wir dürfen und können mutig sein und Jesus bezeugen und zu ihm stehen. Wir können dadurch sagen, dass wir seine Nachfolger sind. Dazu schreibt auch Paulus in Römer Kapitel 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Die Taufe stellt also ein Zeugnis dar, das noch mit Worten bekräftigt wird. Und die Taufkandidaten werden vor aller Menschen, vor uns allen, vor unseren Augen, vor unseren Ohren bezeugen, dass sie jetzt zu Jesus gehören. Dass sie mit ihm leben wollen, dass sie Nachfolger Jesu sind, dass sie Jünger Jesu sind. Dass Jesus sie von ihren Sünden, von ihrer Schuld freigemacht hat und gereinigt hat. Im Neuen Testament finden wir auch noch ein drittes, nämlich dass die Taufe einen Neubeginn darstellt. Einleitend habe ich ja gesagt, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, neu zu beginnen. In Römer 6, Vers 3 sagt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinem Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Paulus beschreibt hier, dass der Gläubige in der Taufe mit Christus begraben wird. Also so gesehen ist die Taufe auch gleichzeitig ein Begräbnis. Also wo das alte Leben, der alte Mensch, der andere, der sündhafte Mensch sozusagen stirbt und aus dem Wasser ein neuer Mensch hervorgeht. Ein Christ, ein gläubiger Christ, der ein neues Leben beginnt. Ein Neuanfang, ein Neubeginn. Und wenn sich die Täuflinge jetzt taufen lassen werden, dann identifizieren sie sich dadurch mit Jesus. Wenn wir uns erinnern, habe ich ja zu Beginn gesagt, dass Jesus sich in seiner Taufe mit uns oder mit den Sündern identifiziert hat, eins gemacht hat mit den Sündern. Und hier sagt Paulus, dass wir uns, also dass sich die Täuflinge dann mit Jesus eins machen und gemeinsam mit ihm sterben, bildlich sterben und gemeinsam mit ihm auferstehen, zu einem neuen Leben, zum ewigen Leben. Also wir haben die Geschichte angesehen, wie die Taufe ungefähr entstanden ist, von der Proselytentaufe über die Taufe des Johannes. Wir haben uns die Taufe Jesu angeschaut. Und was das Neue Testament dazu sagt. Und wir merken, dass einfach die Taufe reichlich an Bedeutung hat. In der Taufe finden wir vieles, viel Symbolisches, das sagt sehr, sehr viel aus. Derjenige, der sich taufen lässt, sagt dadurch etwas aus. Die christliche Taufe zeigt, dass eine Bekehrung stattgefunden hat. Eine Bekehrung zu Gott. Die christliche Taufe ist ein Gehorsamschritt Jesus gegenüber. Er ist nun der Herr. Und die gläubig gewordenen gehorchen ihm, auch in der Taufe, auch wenn sie diesen Schritt tun. Und die Taufe ist ein öffentliches Zeugnis, dass Jesus mit seinem Blut am Kreuz uns von den Sünden reingemacht hat und wir ein neues Leben beginnen können. Das alte Leben wurde begraben und ein Neubeginn ist jetzt möglich. Und nun ist ein neues Leben möglich, ein Leben zu seiner Ehre. Und so freuen wir uns eben, dass sich heute zwei junge Menschen dazu entschlossen haben, das zu bezeugen und das zu tun, um ein neues Leben zu beginnen. Und das werden wir dann gleich sehen.